Herzlich willkommen bei ZU, dem Podcast der Zeppelin-Universität. Heute mit einer weiteren Podiumsdiskussion.
Wir sehen eigentlich eher, dass diese kleinen Organisationen, die irgendwann einfach so sehr schmal aufgestellt waren, die Grenzkonflikte lösen sollten, bei denen der Kooperationszwang verschwunden ist. Mhm. Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, die damalige International Refugee Organization. Mhm. Da waren irgendwann die Migranten verteilt, wieder zurück in ihren Ländern, und diese Organisation wurde erstmal aufgelöst.
Also die EU als großes Gebilde müssen wir uns keine Existenzsorgen machen, aber ich habe in den Draghi-Bericht reingeguckt und alle sagen, ich höre auch gern Tim Höttges zu von der Telekom in Bonn, die sagen alle, die EU ist angetreten als Wachstumsmotor. Dr. Strahlmann, ich gucke Sie an, weil Sie auch Turbinen und es geht voran, als Wachstumsmotor, Montanunion, ne? Es war ja wirklich auf Zug, eine Zugewinngemeinschaft, jetzt nicht scheidungsrechtlich gesprochen. Und es ist das Gegenteil geworden. Es ist so ein Stück Wachstumsbremse. Und der Höttges rechnet immer vor, wie viel er mit seiner Telekom in Amerika pro Kunden verdient und wie viel er in der EU verdient. Und das ist schwindelerregend wenig, und sagt, Himmel hilf, das kann nicht sein, dass die EU, sie bleibt bestehen, Gott sei Dank, aber dass sie so kontraproduktiv geworden ist. Erleben Sie das in Ihrem Rolls-Royce-Alltag in Anführungszeichen auch?
Also vielleicht, ich möchte zunächst mal eine Lanze für die EU brechen.
Ja? Sehr gut.
Weil die EU was Gutes ist.
Ja.
Das muss man schlichtweg sagen, und wir brauchen, die Quintessenz kann ich jetzt schon ziehen, wir brauchen mehr EU und nicht weniger EU. Aber natürlich auf die richtige Art und Weise. Mhm. Schon alleine, weil wir in der EU einen riesen Binnenmarkt haben mit knapp 500 Millionen Menschen, 27 Länder, wir haben ähnliche Vorschriften in den Ländern, wir können die gleichen Produkte dort vertreiben. Also ein großartiger Markt, und dass wir die EU haben, ist eine Errungenschaft für uns. Ich glaube, das muss man auch mal wertschätzen. So. Gleichzeitig ist es so, dass natürlich sehr viele Vorschriften und Gesetze aus der EU kommen. Und da sind wir auch nicht dagegen. Aber was wir machen müssen, wir müssen diese Vorschriften, die kommen, einem strengeren Realitätscheck unterziehen. Also mehr, wie kann ich es denn pragmatisch anwenden? Mhm. Und da gibt es einige Beispiele, wo das halt nicht so ist. Der Herr Oettinger hat das schon genannt. Es gibt ja in der EU so eine Art Impact Assessment, aber das scheint halt nicht auszureichen. Mhm. Ja, das scheint einfach nicht auszureichen. Also wenn man mal ein paar Beispiele nimmt, es gibt eine sogenannte A1-Bescheinigung, das ist der Sozialversicherungsnachweis, wenn Sie ins EU-Ausland reisen. Das heißt also, jeder Beschäftigte, ich selber, jeder Mitarbeiter von uns, der zum Kundenmeeting nach Frankreich geht, der auf eine Messe nach Italien reist, der, was weiß ich, was für eine Dienstreise ins europäische Ausland, braucht diese Bescheinigung. Sie müssen einen Antrag stellen, um diese Bescheinigung zu bekommen. Das ist eine gute Idee, dass man das nach krankenversichert ist etc. Aber die Durchführung ist so komplex, der Vorgang kostet mindestens 10 Euro. Bei x Millionen Reisen im Jahr, also ist einfach überzogen. Oder wenn Sie einen HVO-Kraftstoff nehmen, das ist ein Kraftstoff, also der CO2-Emissionen deutlich, wie der reguliert ist, was ich HVO nennen darf, was für Vorschriften erfüllt werden, das ist einfach überreguliert. Ich nehme mal noch ein weiteres Beispiel, der Herr Oettinger nannte das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz.
Ja, kriegen das toll hin.
Ich muss das auch lernen.
Ja. Wahnsinn.
Aber es gibt, also das ist natürlich auch extrem, was wir in Deutschland machen müssen. Es gibt jetzt die Nachhaltigkeitsberichterstattung der EU, CSRD wird das genannt, und wird für größere Unternehmen verpflichtend in der Berichterstattung. Und auch das ist eigentlich eine gute Idee, denn natürlich wollen wir nachhaltig sein. Wir wollen nachhaltig wirtschaften, und das wollen wir auch nachweisen. Aber so wie es gemacht ist, sag mal, das ist ein Monstrum. Das ist ein Monstrum. In der Anwendung wahnsinnig schwierig. Sie schaffen eigentlich eine neue Industrie. Die Berater freuen sich, Fachagenturen fragen sich, Fachjuristen freuen sich, weil das für die einfach ein neues Geschäftsfeld ist. Denn diese Berichte müssen demnächst dem Geschäftsbericht angefügt werden und werden vom Wirtschaftsprüfer mit geprüft. Also es ist irre komplex. Und da müssen wir, um zurückzukommen, wir brauchen mehr EU. Wir sind sehr happy, dass wir sie haben, aber in der Anwendung von Vorschriften, Gesetzen muss mehr Pragmatismus rein, ein besserer Realitätscheck, dass wir am Ende wirklich was Gutes tun und es auch von den Unternehmen leistbar ist.
Dr. Strahlmann, könnten Sie sich nicht mit Ihren Kollegen mal zusammensetzen und so ein Modell aufsetzen, einfach liebe Ursula von der Leyen, EU großartig, Nachhaltigkeit wichtig. Hier unser Vorschlag, wie ein praktikables Formular aussehen könnte, dass wir ohne zehnfach hier als Anlage senden wir euch an die Kommission.
Ja, die Vorschläge machen wir auch. Wir sind ja auch an den, sag mal, Gesetzgebungsverfahren durchaus beteiligt. Wir werden ja gehört. Man möchte ja auch unseren Input da haben. Am Ende sind natürlich sehr viele beteiligt und dann bekommen sie sozusagen die Gesamtlösung. Und ich glaube, da muss man den Mut haben, am Ende nach so einem Prozess oder mehr Mut haben, das auf das Notwendige zu reduzieren. Wenn Sie davon sprechen, was braucht man für ein Rezept oder Vorschläge? Und Sie haben ja den Draghi-Report genannt, da sind ja hervorragende Vorschläge drin. Also da kann man ja jeden Vorschlag, finde ich, fast nur unterschreiben. Das ist ein hervorragender Bericht, den Draghi und sein Team gemacht haben. Und den müssen wir zur Anwendung bringen. Das müssen wir umsetzen. Dann würden wir einen Riesenschritt für Europa machen.
Herr Sammeln, ohne jetzt so zu klein ins Detail zu gehen, aber wenn Sie diese Vorschläge machen, Sie werden gehört und dann kommen alle Länder und fliegen ihren Kram. Dann wissen wir alle, geht das dann nochmal zurück an Sie, dass Sie da nochmal einen Blick drauf werfen können, bevor es ernst wird? Oder?
Ich meine, dass wir ein Vetorecht haben.
Ja, das wäre einfach so, also das, so ein Intelligenzcheck.
Ja, das wäre jetzt despektierlich, nicht? Also ich glaube, da müssen wir fast Herrn Oettinger fragen, der kennt sich in den Prozessen deutlich besser aus. Nochmal, wir liefern unseren Input, wir werden auch gefragt, das muss man schlicht, wir werden gefragt.
Am Anfang.
Am Anfang werden wir gefragt, wir machen Vorschläge, wie sowas aussehen kann. Das Ergebnis ist in der Regel zu groß, zu mächtig und steht aus unserer Sicht einem Realitätscheck nicht in ausreichendem Umfang stand. Mhm.
Herr Oettinger, könnte man das durch irgendeinen Kniff ändern?
Wir haben ja in Brüssel die Dachverbände der Wirtschaft. Business Europe, Eurochambre. Wir haben auch die Dachgewerkschaften. Ich stelle nur fest, die Präsenz der deutschen Wirtschaft ist in Berlin ausgeprägter als in Brüssel. Obwohl in Brüssel entschieden wird. Wir haben einen Binnenmarkt. Entschuldigung. Heute ist Arbeitgebertag des BDA in Berlin. Ich habe meinen Gesprächspartnern immer gesagt, nach jedem Flug nach Berlin bucht automatisch einer nach Brüssel. Im Binnenmarkt entscheidet Brüssel. Und für viele ist Brüssel das unbekannte Wesen. Sie kommen von Friedrichshafen schneller nach Brüssel als nach Berlin. Das Essen ist besser, der Wein ist besser als in Berlin. Aber sie drehen sich alle in Berlin jeden Tag auf den Füßen rum. Sommerempfang, Neujahrsempfang, wichtig und unwichtig. Auch die Minister. Ich kann nur sagen, Herr Habeck, den ich persönlich mag, war im Rat nicht ein einziges Mal anwesend in den letzten 3 Jahren. Nicht ein einziges Mal. Normal müsste ein deutscher Minister seinen zweiten Arbeitsplatz in Brüssel und Luxemburg haben. Und nicht nur in Berlin. Und nicht nur im Parteipräsidium. Das heißt Präsenz, Präsenz, Präsenz. Hinzu kommt, kein Gesetz wird von der Kommission verabschiedet. Wir schlagen es vor. Immer im Rat. Kein Gesetz ohne einen deutschen Minister. Umweltminister, Wirtschaftsminister. Und leider sind wir deutsche Perfektionisten. Wir machen es dann noch komplizierter. Und dann Goldplating, das heißt, da kommt eine Richtlinie von Brüssel und wir satteln noch was obendrauf. Machen Sie mal. Die Datenschutzgrundverordnung ist nicht so datenanwendungsfeindlich, wie sie in Deutschland gemacht wurde. Das heißt, wir selbst sind Teil des Problems. So wie der Mustermietvertrag von Haus und Grund perfektionistisch ist. Oder die Schneeräumpflicht um 6 Uhr. Wir Deutsche neigen zum Perfektionismus und der macht sich in Brüssel oftmals schlecht bemerkbar. Präsenz und Vereinfachen, das wäre in Brüssel richtig.
Frau Professor de Bree, noch eine Idee von Ihnen dazu, wie man das optimieren könnte? Muss ich sein. Wählen Sie sich nicht.
Ich weiß nicht, wie man die EU jetzt wieder unbedingt pragmatischer machen würde, aber ich denke, das, was Sie angesprochen haben, eine der Sachen, die wir ja auch ganz viel sehen, sind diese Art von, die man jetzt sehr viel in der EU in den letzten Jahren gesehen hat, sind diese Art von Blame Games, dass wir die ganze Zeit die EU dafür verantwortlich machen, dass sie all diese bösen Dinge tut und sie damit auch ganz schön schlecht reden an bestimmten Stellen. Und zwar auch eben Politiker hier in Deutschland sie ganz schön schlecht reden. Und wenn was gut läuft, dann sagen wir alle, das haben wir gemacht, das haben wir verhandelt. Ich denke, und das ist auch etwas, was man so ein bisschen in der Forschung zeigen kann, das ist natürlich etwas, was die Leute irgendwann auch glauben, die EU ist schlecht und all diese kleinen Dinge sind natürlich ganz toll, um sie zu instrumentalisieren, um sie dann rauszuholen in entsprechenden Versammlungen, sei es von der AfD, sei es aber auch von anderen Parteien. Das heißt, dieses so ein bisschen, ja, vielleicht auch ehrlicher damit umzugehen. Was ist die EU eigentlich und was kann sie eigentlich auch ganz Tolles leisten?
Ja, und was hat die deutsche Verantwortung?
Genau, und wo sind eigentlich wir verantwortlich? Wo haben wir auch jetzt vor allem im Lieferkettengesetz, da wurde ja Jahre und Jahre verhandelt und dann versucht, so kurz vor knapp nochmal ein Veto einzulegen. Mhm. Das kommt natürlich irgendwie auch komisch rüber am Ende. Ja. Und dass einem das dann irgendwie so 10 Minuten vor Abstimmung nochmal einfällt und dann muss alles nochmal verlängert werden. Und das spült das natürlich irgendwie alles hoch. Also ich glaube, hier so ein bisschen weniger Futter vielleicht ab und an auch zu geben für Populisten, die das dann auch nutzen können, um diese EU immer wieder schlecht zu reden.
Ja.
Und am Ende dann ja auch in den extremen Fällen wie im Brexit dazu zu führen, mit all diesen Falschkampagnen, dass ein Land dann auch dafür stimmt, diese EU zu verlassen. Da mögen andere Gründe natürlich auch dazu beigetragen haben. Aber diese, ja, dieses Wesen Europa, sie sagen, die Leute sind nie in Brüssel. Wer versteht schon wirklich, was die EU tut und macht und wer wann verantwortlich ist und wer wo was eingebracht hat und verhandelt hat.
Also insofern eine große Verantwortung, dass die EU sozusagen nicht unter die populistischen Räder gerät. Jetzt ist ja die EU vor zwei Herausforderungen. Wir haben die Amerika-Wahlen. Es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass Donald Trump, nachdem er bei McDonald's gearbeitet hat und Kamala Harris sich gleichzeitig von der Vogue hat ablichten lassen, also genau den Fehler von Hillary Clinton wiederholt. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass wir ein Remake erleben in verschärfter Form. Und was bedeutet oder was könnte das für die EU bedeuten? Das ist der eine Fall, den ich noch gerne sozusagen ins Schaufenster stellen würde. Und der zweite ist natürlich China und die Frage, wie gehen wir mit China um und mit Strafzöllen? Das sind ja die ganz großen Nummern sozusagen. Fangen wir vielleicht mit Amerika an. Herr Dr. Streitmann, es gibt ja angeblich viele deutsche Unternehmer oder einige deutsche Unternehmer, die sagen, wir gehen. Also uns reicht jetzt alles. Die Energiewende, die Bürokratie, die mangelnden Fachkräfte etc. pp. Wir gehen in die Vereinigten Staaten, Inflation Reduction Act mit all ihren Steuervergünstigungen und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist in Ihrer Firma nicht der Fall, wenn ich das richtig sehe. Sie sind in Amerika auch engagiert, so wie Sie auch in China engagiert sind. Aber Sie verlassen ja jetzt hier nicht die Region deswegen. Wenn Trump Wirklichkeit werden sollte oder Kamala Harris, eins werden Sie beide gemeinsam haben, America First. Wie wird Ihr Konzern damit fertig?
Also Sie haben recht, wir sind in Amerika, ich kann sagen, zu Hause. Ja, wir haben ein großes Geschäft dort, weit über 1000 Mitarbeiter. Wir machen da rund 1,5 Milliarden Umsatz. Wir haben auch unser ganzes Produktportfolio da, was größer ist, als Sie dargestellt haben. Ja,
also noch größer?
Ja, also wir machen ganz großes Geschäft. Gerade in Nordamerika ist die Notstromversorgung für Datencenter, also Amazon, Microsoft, Google, Meta, wie sie alle heißen, sind unsere großen Kunden. Und da immer mehr Datencenter gebaut werden, die immer mehr Strombedarf, Leistungsbedarf haben, ist das ein stark wachsendes Geschäft, gerade in Nordamerika. Wir haben aber auch anderes Geschäft. Wir machen Oil- and Gas-Geschäft in Nordamerika. Wir machen ein bisschen Rail-Geschäft. Wir machen Yacht-Geschäft, aber wir bauen auch Fähren und Schlepper und alles mögliche. Also sehr, sehr, das war jetzt ein bisschen der Werbeblock, aber das ist so unser Produktportfolio, was wir auch in den USA machen. Und wir sind in den USA sehr lokalisiert. Das heißt, wir fertigen dort komplett, haben unsere komplette, nennen das Applikationsmannschaft, also die für kundenspezifisch, die dort Entwicklungen macht und unsere Kunden dort bedient. Das, was uns Sorge bereitet ist, und da spielt natürlich auch der Ausgang der US-Wahl eine Rolle, wie sich diese geopolitischen Spannungen entwickeln und was mit dem globalen Handel passiert, was mit tarifären und nicht tarifären Handelshemmnissen passiert, weil das massiv den globalen Welthandel beeinflusst. Jetzt, ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Wir machen ja auch Batteriefelder. Sie hatten das Thema Lettland genannt. Aber wenn es so kommt, und wir verbauen dort im Moment chinesische Batterien. Da sind nun mal die großen Batteriehersteller. In den USA werden wir wahrscheinlich chinesische Batterien nicht verwenden können. Das heißt, da müssen wir uns jemand anders suchen. Müssen wir erstmal gucken, wen gibt's denn überhaupt, der das kann? Und wenn man so ein Geschäft entwickeln möchte, wäre es natürlich schön, erstmal mit dem Lieferanten, den man heute hat, zu starten und dann auf die Dauer zu wechseln. Aber das könnten wir dort nicht. So sieht es im Moment aus. Das sind eigentlich die Hemmnisse, dass wir Geschäfte, neue Geschäfte möglicherweise dort nicht entwickeln können oder in der Geschäftsentwicklung behindert werden. Was wir klar, Sie haben ja auch nach Antworten gefragt, was machen wir? Wir haben eine klare Strategie, dass wir sagen, wir wollen einen regionalen Markt mit regionaler Wertschöpfung versorgen. Das heißt, wir wollen aus den USA für den nordamerikanischen Raum sozusagen versorgen. In Europa für Europa. Aus China für China. Bei China möglicherweise noch wichtiger, das so zu machen. Wir möchten keine Abhängigkeit haben von einem chinesischen Lieferanten. Bei Batterien haben wir es leider. Das ist aber auch der einzige. Sonst haben wir keine, man nennt das Single Source, also einen Einzellieferanten aus China, der uns weltweit bedient, sondern dann haben wir immer mehrere Lieferanten, weil wir diese Abhängigkeit nicht möchten. Das ist unsere klare Strategie. Und es wird davon abhängen, sicherlich, wie die Wahl ausgeht und wie eine neue Präsidentin oder Präsident agiert, mit welcher Geschwindigkeit, Intensität wir diese Strategie vorantreiben müssen. Aber darauf sind wir nicht nur gedanklich, sondern auch mit Plänen vorbereitet.
Darf ich einmal bei den Batterien nochmal nachhaken? Haben Sie schon jemanden auf dem Radarschirm, wo Sie sagen können? Ja,
das gehört dazu, zu diesen Plänen. Es gibt Ideen, was wir machen können, wen wir entwickeln können.
Ja.
Da haben wir schon eruiert, wer das auch in anderen Regionen für uns machen kann.
Gut, dann bin ich beruhigt. Und das Zweite, Sie hatten kurz erwähnt, diese Backup-Systeme für Amazon und Co.
Ja.
Und dann hatte ich im Moment das Gefühl, dann haben Sie gesagt, viel Strom.
Ja.
Und dann dachte ich, jetzt würden Sie sagen, wir bauen auch Kernkraftwerke. Aber das ist nicht der Fall.
Also ich nicht. Das ist eine vielleicht kurz über dieses Geschäft. Diese Datencenter, man kann es ja auch überlesen, wachsen stark, weil es immer mehr Cloud-Lösungen gibt und die AI-Lösungen eine deutlich leistungsstärkere Prozessoren benötigen. Das heißt, der Stromverbrauch eines Datencenters steigt deutlich, also werden mehr Datencenter und der Stromverbrauch steigt. Das heißt, heute suchen sich unsere Kunden Standorte, wo sie nicht nur die Fläche haben für diese Datencenter, sondern auch die notwendige Stromversorgung. Und die Stromversorgung wird ein Engpass. Und da denken die tatsächlich darüber nach, nebenan ein eigenes Kraftwerk hinzusetzen, egal wie es betrieben wird. Aber was sie immer benötigen ist, wenn die Dauerstromversorgung aus dem Netz ausfällt, dass das Datencenter weiterlaufen kann. Und unsere Notstromaggregate zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr schnell hochfahren. Also sie sind innerhalb von 8 Sekunden bei voller Leistung da. Ich gebe Ihnen mal einen Tipp, wenn Sie unterwegs sind, in irgendeinem Gebäude fällt der Strom aus und Sie bekommen so eine Notstrombeleuchtung und dann zählen Sie einfach. Und wenn Sie bis 8 zählen und der Strom ist voll wieder da, dann ist es von uns. Wenn es
Gott sei Dank
länger dauert, war es vom Wettbewerb.
Großartig.
Aber mit Kernenergie ist nicht, oder doch?
Nicht in meinem Portfolio, nein.
Nicht in Ihrem?
Nicht in meinem Portfolio, aber der Rolls-Royce-Konzern beschäftigt sich damit. Der beschäftigt sich mit kleinen Reaktoren, mit den sogenannten SMRs,
okay.
Also Small Modular Reactors. Das ist ein Trend, der durchaus weltweit gesehen wird, auch in den USA, dass das möglicherweise kommen mag. Aber da reden wir über die Jahre 2030 und
später. Okay, soweit wollen wir nicht. Herr Oettinger, China, sozusagen der zweite Albtraum, wenn ich das so formulieren darf. Also es gibt ja zwei Punkte. Der eine Punkt ist, China merkt, dass die EU immer wichtiger wird. Amerika ist dicht für sie weitgehend. Sie haben es gerade selber beschrieben, Herr Dr. Stratmann. Na, also chinesische Komponenten sind nicht. Das heißt, Amerika, schwierig. Amerika fällt ja für China mehr und mehr als Absatzmarkt aus, beziehungsweise wird schwieriger, sagen wir es ganz zurückhaltend. Amerika wird als Kunde schwieriger. Damit wird Europa wichtiger. Damit hat Europa auch einen größeren Hebel gegenüber China. Jetzt gibt es die eine Fraktion, die sagen, lasst uns diesen Hebel benutzen. Und wenn die Chinesen mit ihren Autos kommen, die unterhalb von Gestehungskosten verkauft werden, staatlich subventioniert, dann werden die besteuert. So. Die andere Fraktion sagt, das ist psychologisch verständlich, aber das ist wirtschaftlich hirnrissig. Wenn ihr das macht, habt ihr Handelskrieg mit China und ein Handelskrieg beschädigt beide Seiten. Gibt es eine Fraktion, der Sie mehr zustimmen oder tragen Sie beide Seelen in Ihrer Brust und leiden darunter? Wie ist da Ihre Lage?
Darf ich auf das Gesamtbild schauen? In 2 Wochen ist die Wahl in den USA.
Ja.
In den Swing States liegt Trump überall vorn. Pennsylvania, Montana, Arizona, überall vorn. Die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen ist bei 60%. Vorbereitet sind wir in Europa und Deutschland 0,0. 0,0. Und Trump, vielleicht auch Harris, die werden uns irgendwann mal einladen, die Sanktionen gegen China mitzumachen. Und da werden wir uns entscheiden müssen. Ist uns der US-Markt wichtiger? Kanada, USA, Mexiko oder China? Die Frage wird uns spätestens dann, wenn Taiwan angegriffen werden sollte, nicht erspart bleiben.
Oder einfach verbarrikadiert werden.
Dann wird sich unser Geschäftsmodell als schwierig erweisen. Aktuell, die Gefahr, dass es zu einer Eskalation kommt, ist riesengroß. Build your dream, die Autos aus China bei uns, 38% Zölle drauf. Die Chinesen haben begonnen, Cognac zu besteuern, Schweinefleisch, Schinken aus Spanien zu besteuern. Und sie werden auch Premium-Autos stärker besteuern.
Also wo wir erfolgreich sind.
Bei dem Thema ist Deutschland in großer Gefahr. Deswegen wehren sich ja der Kanzler, Herr Kalenius, Herr Zipse, Herr Blume massiv dagegen. Aber die Mehrzahl der Europäer hat keine Autounternehmen. Die bauen keine Autos. Wir sind eine Minderheit. Nur 5 Länder sind uns gefolgt. 12 haben sich enthalten. Die Mehrzahl war für diese Strafzölle. Und wir haben jetzt Verhandlungszeit noch bis 1. November. Dann wird es ernst. Und ich sehe eine Eskalation voraus. Und generell müssen wir prüfen, wie halten wir es mit China? Huawei baut die besten 5G, bald 6G-Infrastrukturen für Mobilfunk. Die Installationen von Deutscher Telekom sind weitgehend Huawei. Nokia, Ericsson gibt es in Europa, sind schlechter. Trauen wir Huawei oder können dort die Daten von Xi Jinping abgerufen werden und missbraucht werden? Oder können die uns abschalten im Falle einer Eskalation, eines hybriden Krieges? Ich glaube, die Debatte China wird auf uns zukommen. Und klar ist, BASF, die haben das Dollarzeichen im Auge. Die wollen eben die Gewinne dort machen. Hier gilt das Primat der Politik, die sich von der Wirtschaft beraten lässt, aber nichts befehlen lässt. Ich glaube, dass die Frage, egal ob Trump gewählt wird oder Harris, in den nächsten 5 Jahren auf uns zukommt.
Wenn Sie haben ja eben sehr explizit Ursula von der Leyen gewürdigt. Wenn Sie in Brüssel wären jetzt, in Ihrer Position, auch mit Ihrem Wirtschaftssachverstand, wie würden Sie die Diskussion lenken? Würden Sie sie lenken in Richtung, wir müssen jetzt China zeigen, was eine Hake ist? Angesichts der Tatsache, dass sie an der Seite Russlands gegen die EU kämpfen? Oder würden Sie sagen, es steht so viel wirtschaftlich auf dem Spiel? Das können wir nicht.
Autos werden weltweit irgendwie subventioniert. Die hatten bis vor kurzem 6.000 Euro, die ein Käufer für ein elektrisches Auto bekommt. Hat man jetzt aus Haushaltsgründen abgeschafft. Wir haben Forschungsstätten, Fraunhofer, Max Planck, DFG, Helmholtz, Leibniz staatlich gefördert im Interesse von Automotive. Die Ausbildung von Ingenieuren macht der Staat kostenfrei. Die bekommt der Mercedes oder Bosch kostenfrei. Das heißt, zu glauben, dass die Autowirtschaft völlig frei von staatlichen Fördermitteln ist, abwegig. Deswegen rate ich von Untersuchungen dringend ab. Noch immer ist Europa ein Exportkontinent. Wir exportieren mehr, als wir importieren. Und wir können uns im Grunde genommen eine Eskalation mit China nicht leisten. Die seltenen Erden für unsere Batterien oder die Batterien von CATL, alles China. Unsere Abhängigkeit ist zu groß. Wir sollten erstmal langsam die Abhängigkeit etwas verringern, also de-risking, nicht decoupling, de-risking, um dann vielleicht mal eine Stärke zu haben, um auch Strafzölle zu verhängen. Im Augenblick ist unsere Abhängigkeit zu groß, unser Wohlstand hängt zu stark von Export, Import und Kooperation mit China ab.
Das wird in Brüssel nicht ausreichend kommuniziert, ne?
Ja, Sie müssen eben sehen, Brüssel ist eben 27. Bulgarien, Malta, Zypern haben nicht diese China-Abhängigkeit wie
wir. Ja gut, aber eine Kommission, die sich als politisch versteht, und das tut sie ja.
Ja.
Zum Beispiel in der Ukraine-Frage, in der Nahost-Frage, ne, war Ursula von der Leyen ja sehr schnell an den richtigen Orten, könnte da natürlich auch.
Aber Frau von der Leyen ist von Macron erfunden worden.
Stimmt.
Ja, ja, natürlich. Macron hat Lagarde und von der Leyen durchgesetzt. Der Lagarde, damit er Schulden machen kann, und von der Leyen, damit sie auf ihn hört. Und dann hat Stellantis, der zweitgrößte Autokonzern Europas, Opel, Peugeot, Citroën, Fiat, alles ein Konzern, gesehen, Build Your Dream ist billiger und besser als Cinquecento und andere Kisten. Und hat der Macron die von der Leyen dazu gedrängt, zu untersuchen und Strafzölle vorzuschlagen. Und der Bundeskanzler, der nicht der beste Kommunikator ist, und der dann Macron an den Landungsbrücken von Hamburg zu einem Lachsbrötchen einlädt, was nicht gerade Cornation entspricht, ist eine krasse Minderheit. Nein, wir Deutsche sind derzeit in Brüssel schlecht aufgestellt, weil die Deutsche französisch gelenkt wird.
Ja, interessante Geschichte. Herr Dr. Schreimann, China, Sie sind in China engagiert. China ist wichtig für Sie als Markt, wenn ich das richtig gelesen habe. Wenn jetzt Herr Massala hier wäre, der so ein bisschen die Ukraine im Blick hat, Rolle Chinas und so weiter, dann wird er sagen, Mensch, verstehe ich alles, Wirtschaft wichtig, aber China ist die Nation, die die Weltordnung neu aufsetzen will und die uns fundamental angreifen will. Und lieber Dr. Stratmann, so sehr ich Rolls-Royce verstehe, wir müssen das große Ganze sehen.
Ja, dem würde ich auch zustimmen, dass wir das große Ganze sehen müssen. Aber der Herr Oettinger hat es gesagt, ich glaube, es sind zwei Dinge, die wir machen müssen. Wir müssen unsere Abhängigkeiten reduzieren. Im Übrigen nicht nur von China, sondern auch von Nordamerika. Verteidigungspolitisch sind wir total abhängig von Nordamerika. Also ja. Thema, das berühren wir hier nicht, glaube ich, im Nebenraum.
Aber, ja, ist im Nebenraum.
Aber es ist sehr wichtig.
Dürfen wir nicht.
Ist sehr wichtig.
Okay.
Nicht? Ja. So. Und das Zweite ist, also Abhängigkeiten reduzieren und sie müssen stark sein. Sie müssen stark sein. Wenn sie wettbewerbsfähig sind, wenn sie innovativ sind, wenn sie Talente haben, wenn sie sozusagen ein starkes Europa kann verhandeln. Das ist genau, wenn Sie jemandem gegenüber sitzen und verhandeln, Sie gucken einmal, Sie brauchen Augenhöhe, um zu verhandeln. Sie müssen wissen, wo der Druckpunkt, sage ich mal, der Leidenspunkt Ihres Gegenüber ist. Und das können Sie nur, wenn Sie selber Stärken haben. Und wir müssen diese Stärke zurückgewinnen, auch in Deutschland im Übrigen. Wir müssen diese wirtschaftliche, industriepolitische, innovative Stärke zurückgewinnen. Dann können wir auch verhandeln. Dann werden die Chinesen nicht ohne uns können und dann werden auch die Amerikaner nicht ohne uns können und dann werden wir die Abhängigkeiten reduzieren. Das ist jetzt ein bisschen groß gesprochen, aber so müssen wir es machen.
Sagen Sie mir mal einen Punkt. Wieso klagt die ganze deutsche Industrie von ThyssenKrupp angefangen über VW, über alle? Und warum klagen Sie nicht? Sie arbeiten unter denselben Rahmenbedingungen. Sie fluchen über dieselben Bürokratieauflagen, über dieselben hohen Strompreise. Sie leben ja nicht im Legoland. Was läuft?
Ich kann jetzt ja nur für uns sprechen.
Ja.
Also wir haben, glaube ich, in letzter Zeit unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben eine klare Strategie aufgestellt. Was sind unsere Wachstumsfelder? Wo wollen wir rein? Wo haben wir eine gute Wettbewerbsposition, die wir noch stärken können? Wie wettbewerbsfähig sind wir da? Also haben wir im Prinzip 5 große Felder definiert, in denen wir aktiv sind. Dann haben wir ein starkes Kostenmanagement gemacht. Also machen wir immer noch. Wir haben unsere Organisation optimiert. Wir haben das Kostenniveau runtergebracht, sodass wir jetzt sind die wesentlichen. Da gibt es noch viele andere. Ich habe Abhängigkeiten von Lieferanten reduziert, dass wir da nicht erpressbar sind. Also viele andere Maßnahmen. Aber ich sage, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und machen sie immer noch jeden Tag. Unsere Mannschaft macht das ganz hervorragend, darf ich an der Stelle sagen. Und wir haben halt Märkte, die gut funktionieren, die einfach Datencenter läuft gut,
Amerika.
Das wächst, USA läuft gut, aber auch Asien läuft gut. Natürlich haben wir auch eine Belebung in unserem Rüstungsgeschäft, auch das läuft gut. Aber Sie erwähnten die Yachten, wir sind Marktführer bei Yachten 25, 30 Meter und aufwärts. Das ist ein sehr stabiles Segment. Es gibt immer Menschen auf der Welt mit viel, viel Geld, die da sehr unsensibel sind, wie die Wirtschaft sich gerade bewegt. Und da haben wir halt Top-Produkte. Und da haben wir, ja, und Batteriefelder, neue Wachstumsfelder investieren wir. Also das ist die Stärke. Und so sind wir in der Lage, das Unternehmen wirklich nochmal auf ein neues Niveau zu heben.
Es ist ja nicht ganz unwichtig, umweltpolitisch gesehen, dass China CO2-freier wird. Herr Xi hat gesagt, bis 2060 sind wir klimaneutral. Kann da Rolls-Royce eine Rolle spielen in Sachen Umwelttechnologie in China?
Ja, das machen wir ja. Also wir treiben die Energiewende voran, obwohl wir in ein paar Sektoren sind, die im Jargon heißt es Hard-to-Abate-Segmente, also wo die Dekarbonisierung besonders schwierig ist. Aber dort arbeiten wir dann insbesondere mit alternativen Kraftstoffen, also HVO. Wir werden stationäre, also die in deiner Fachsprache. Also in diesen in Backup, also Notstromaggregate werden in Zukunft vermehrt auf grünen Wasserstoff gehen beispielsweise. Wir werden da mehr Batterielösungen sehen. Wir sehen in der Schifffahrt mehr grünes Methanol, das kommen wird als alternativer Kraftstoff. Wir treiben die Hybridisierung voran. Das heißt also, dass man teilelektrisch zumindest fahren kann. So haben wir erste Schnellfähren, die Strecken elektrisch fahren können. Also ich könnte x weitere Beispiele nennen. Also wir sind da auf weiter Front unterwegs, um die Dekarbonisierung voranzutreiben und Produkte CO2 anbieten zu können, aber auch unsere eigene Produktion bezüglich der CO2-Emissionen weiter zu optimieren.
Herr Oettinger, ich habe gelernt, also jetzt einfach raus aus China, so funktioniert nicht. Wir sind einfach zu abhängig davon. Aber wenn ich sehe, dass zum Beispiel China ja systematisch versucht, die europäischen Häfen aufzukaufen, sie sind in Piräus schon stark, sie haben versucht, italienische Häfen zu kaufen, sie sind im Hamburger Hafen ja nicht völlig unengagiert, sind wir da zu lax? Also da könnten wir ja schon mal riskieren zu sagen, da jetzt nicht 29,5%. Und wir lassen es nicht zu, dass Costco jetzt auf dem Logistiksektor den Weltmarkt beherrscht. Also können wir nicht an bestimmten Punkten wenigstens dann etwas mehr Flagge zeigen?
Die Chinesen denken langfristig und strategisch. Und sind,
ich auch,
sind der festen Überzeugung, dass sie wieder das Reich der Mitte werden. Die Strategie China 2025 oder zum 100-jährigen des Staates China und der KP China in den 2040ern, ihre Ziele verfolgen sie mit Werf. Und dazu gehören Infrastrukturen. Piräus, ein großer Hafen, der deutlich wächst, gehört den Chinesen. Hamburg hat den Nachteil, dass die Elbe sie von der Nordsee trennt. Rotterdam ist uns überlegen. Das heißt, die Hamburger Hafengesellschaft sagt, wir brauchen die Chinesen, um ausreichend Containershipping nach Hamburg zu bekommen. Das heißt, da stoßen sich die betriebswirtschaftlichen Interessen der Hafengesellschaft mit unseren geostrategischen Interessen. Hm. Und das ist immer ein Spagat. Übrigens, heute gibt es zwei große Ereignisse, BBF und BRICS Plus. In Kasan, einer Millionenstadt in Russland, ist der Gastgeber der Verbrecher Putin. Und sie kommen alle, auch Erdogan kommt. BRICS Plus ist keine Gemeinschaft. Sie haben ein Ziel, den Westen und Demokratie zu schwächen. Den Dollar zu schwächen, uns zu schwächen. Das zeigt den eigentlichen Machtblock. Und China gehört zum Reich der Bösen. Die liefern Dual-Use-Produkte an Russland. Der kann Chips von dort einsetzen in seinen Panzerabwehrraketen oder in seiner Artillerie, wo auch immer. Der Krieg gegen die Ukraine ist ein Krieg gegen Friedrichshafen, gegen den Westen, gegen uns, gegen Demokratie, gegen unser Menschenbild, gegen die Freiheit. Und wir haben es noch immer nicht begriffen. Der Russe hat Nordkorea, Soldaten kommen von dort, Iran, Drohnen kommen von dort, China, Produkte kommen von dort. Von daher, ich glaube, wir müssen uns einfach mal, unsere Naivität muss ein Ende haben. Gendersternchen, ja oder nein, mir ist egal, Cannabis, ja oder nein. Die Debatte in Deutschland genügt den großen Aufgaben in keiner Form.
Das ist in der Tat wahr. Das ist ja genau die geopolitische Zeitenwende. Frau Professor Debré, BRICS, wo ja jetzt auch Erdogan mitmischt, also ein NATO-Partner, das muss man sich ja auch auf der Zunge zergehen lassen, wird für euch mehr und mehr zu einer Bedrohung auch noch. Wie schätzen Sie das ein?
Ich sehe das sehr ähnlich wie Herr Oettinger. BRICS ist, vielleicht vor 10 Jahren hätte man noch gesagt,
so what?
Irgendwie, die treffen sich ab und an, die sind nicht besonders geeint, die haben keine gemeinsame Strategie. Aber diese Arten von autokratischen Clubs, die sehen wir immer und immer mehr auch in der internationalen Politik. Das ist nicht nur BRICS, es gibt viele Regionalorganisationen, China sehr aktiv ist, die Shanghai Cooperation Organization, das Commonwealth of Independent States, was eher von Russland angeleitet wird. Also diese Arten von Organisationen, in denen sich Autokraten in Art und Weise treffen, gemeinsame Verhandlungspunkte klären und dann auch in internationalen Organisationen tatsächlich sehr geeint auftreten und immer on behalf ihrer mit einer Stimme quasi dort auch sprechen, im Menschenrechtsrat, in den Vereinten Nationen, im Sicherheitsrat, in dem wahnsinnig viel blockiert wird und eigentlich sanktionstechnisch überhaupt nichts mehr möglich ist. Also ich sehe das als eine relativ große Gefahr, auch vor dem Hintergrund, nicht nur die Türkei ist jetzt beigetreten, sondern eben auch Ägypten, der Iran, Äthiopien. Also das ist etwas, was sich immer mehr ausweitet.
Ja, ja.
Eben nicht nur wirtschaftlich, sondern auch vor allem sicherheitspolitisch ein großes Problem wird. Und dann macht es natürlich schon auch einen großen Unterschied, ob Trump oder Harris in den USA gewählt werden. Denn wirtschaftspolitisch mag man da mit Feinheiten arbeiten, aber sicherheitspolitisch ist Trump eine Katastrophe.
Absolut, ja.
Für Europa, und wäre vor 2 Jahren an der Macht gewesen, wäre Russland wahrscheinlich heute in Kiew.
Wäre Kiew schon eingenommen. Nee, das ist völlig klar. Aber unser Thema ist hier diese geopolitische Verwerfung. Also BRICS sehen Sie alle. Gäbe es denn irgendein Mittel gegen diesen Autokratenclub von der Seite der EU in irgendeiner intelligenten Weise anzugehen? An Sie alle die Frage. Also manche sagen, ja komm, dann lasst uns vielleicht mehr um Indien kümmern, dass wir etwas weniger China machen, etwas mehr Indien. Das ist auch ein riesiger Markt und versuchen, die mehr auf unsere Seite zu ziehen. Denn China ist ja unser erklärter Gegner. Also China führt ja mit Krieg gegen die Ukraine, Sie haben es gesagt, kämpft gegen Europa. Warum versuchen wir dann nicht ein Land wie Indien, ein Riesenmarkt, auch mit teilweise ja Spitzentechnologie, uns dem näher zu werden? Ist das ein möglicher Ausweg oder eher nicht? Eher nicht.
Wir als Europäer und Deutsche müssen attraktiv bleiben. Nicht belehrend, aber attraktiv. Hm. Audi hat mal gesagt, Vorsprung durch Technik. Es gibt zu wenige Industrieprodukte, zu wenige digitale Dienstleistungen, in denen wir vorne sind. Viel zu wenige. Wir müssen wirtschaftlich stark sein. Dann werden wir attraktiv. Und dann sollten wir ohne Zeigefinger und ohne Regenbogen am Oberarm in Katar, in den Emirates, in Saudi-Arabien, in Teilen Afrikas als Partner auftreten. Aber nicht als Oberlehrer und nicht als Missionar, sondern als Partner. Denn schauen Sie mal den Nahen Osten an. Der Iran ist nicht beliebt, aber mächtig. Katar, Saudi-Arabien, Doha, wie sie alle heißen, wollen nichts mit dem Iran zu tun haben. Aber die wollen auch nicht von Europa belehrt werden. Die wollen auf Augenhöhe mit uns Wirtschaft, Kultur, Austausch pflegen, vertiefen, aber wollen dann natürlich auch nicht, dass wir ihnen sagen, erst Demokratie und erst alle Frauenrechte, so wichtig die sind. Wir müssen sie nehmen, wie sie sind. So wie die Monarchie anders war als heute. Die sind in Teilen eben in einer anderen Zeit und die müssen wir akzeptieren, dann gewinnen wir neue Freunde. Oder letzter Punkt, Afrika hat alle Bodenschätze. Die wurden alle von China gekauft und wir kaufen sie von den Chinesen. Also in einer Batterie von Kettle ist 50% seltene Erden aus Afrika drin, weil wir uns um Afrika nicht kümmern. Neighborhood is destiny. Afrika ist unser Nachbarkontinent, nicht der USA, nicht der Chinas. Aber wir kümmern uns nicht darum.
Helfen würde uns auch. Darf ich noch was hinzufügen? Darf ich auch?
Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin froh über Ihre Wortmeldung, Herr Dr. Schattmann.
Also helfen, also ich glaube, in Indien haben wir nach wie vor große Chancen. Auch wenn wir es industriepolitisch beackern. Ich hätte auch noch große Hoffnung in Brasilien, auch wenn das politisch gerade anders ist. Aber es war auch schon mal anders in der Vergangenheit. Auch glaube ich, das hat große Chancen für uns, aber primär Indien. Aber wir brauchen auch in Deutschland ein bisschen, wir brauchen einen Aufbruch. Wir müssen aus dieser Wehleidigkeit rauskommen und einen Aufbruch schaffen. Und das, ich sag mal, parteiübergreifend, also primär der etablierten Parteien, parteiübergreifend eine Initiative ergreifen und eine klare Agenda für die nächsten 10 Jahre haben. Und dann schaffen wir ein starkes Deutschland, mit einem starken Deutschland auch ein starkes Europa. Das muss uns gelingen. Und ich glaube, dann haben wir in der Welt auch wieder mehr zu sagen als heute. Und sind, wie der Herr Oettinger sagt, für alle ein sehr attraktiver Partner.
Frau Professor.
Früher war es so, wenn ich das noch erwähnen darf. Wir waren vorhin im anderen Plenum und ich weiß nicht, wer das Beispiel nannte. Ich glaube, die Frau Strack-Zimmermann, wenn ich mich recht erinnere, jetzt ein Gespräch stattfand mit Trump damals. Da war der EU-Präsident in den USA und Und Trump sagte, wieso, ich habe doch schon mit Frau Merkel gesprochen.
Ja, das war so. Ja.
Und wenn man als Wirtschaftsmann in der Welt unterwegs war, das war früher so. Europa wurde wahrgenommen, Deutschland und Merkel. Hm. Und das ist heute nicht mehr so. Jetzt kann man, ich will gar nicht über die Ära Merkel urteilen, aber das war so. So wurde das wahrgenommen. Und da hatten wir eine Stärke, da hatten wir eine Ausstrahlung. Und diese Tugenden, die müssen wieder zurückkommen, auch in unserer. Eins möchte ich noch sagen, unsere Infrastruktur, da müssen wir doch investieren. Heute lachen sich die Inder tot, wie über unsere Unpünktlichkeit unserer Zugverbindung. Also da muss doch, das spürt das Ausland und damit werden wir schwächer und weniger attraktiv. Und da müssen wir was machen, dass wir hier zu alter Stärke wirklich wiederkommen. Da können wir eigentlich nicht genug machen, aber das ist eigentlich mein Petitum, Plädoyer, dass wir die richtigen Dinge jetzt konsequent in ein Unternehmen wird es machen. Klaren Plan aufstellen und auf geht's.
Sehr gut. So. Frau Professor de Bree.
Ja, ich würde das noch mal ein bisschen relativieren sehen. Wir waren sehr viele Jahre lang sehr gute Freunde Russlands und wir sehen uns diese Energieabhängigkeit und auch dieser Glaube, man könnte mit Autokratien auf Augenhöhe und vertrauensvoll verhandeln, ja dann doch im Endeffekt hingebracht hat. Und Autokratien können natürlich verlässliche Partner sein, aber sie müssen es eben auch nicht sein und sehr oft sind sie es eben nicht. Und ich werde ein bisschen vorsichtig, quasi all dieses Beiwerk, die Menschenrechte, die Demokratie, den erhobenen Zeigefinger immer wegzulassen, sondern ihn eher eigentlich viel mehr auch glaubhaft rüberzubringen. Natürlich ist es schwer, wenn die USA als Weltpolizei auftritt und sich dann selbst nicht mal bestimmten Verträgen anschließt und das wird natürlich dann als problematisch empfunden im globalen Süden und das ist auch genau das, was uns die Kritik einbringt. Das ist auch das, was der EU die Kritik einbringt oft im globalen Süden. Wir sind mit unseren eigenen Autokraten lang nicht so heftig, wie wir das mit den Herrschern in Afrika sind.
Ja, ich sehe hier einen Punkt. Ich denke nur, wenn ich mich auf den Standpunkt, wenn ich das kommentierend als Moderator einbringen darf, einer feministischen Außenpolitik stelle. Wenn ich die so etikettiere, dann muss ich auch gegenüber dem Iran mit der entsprechenden Härte auftreten. Absolut. Und wenn ich das nicht tue, aber behaupte, eine feministische Außenpolitikerin zu sein, dann diskreditiere ich auch diesen
Begriff. Das ist genau das, was ich sage mit, wir müssen das auch glaubwürdig vertreten. Natürlich, wir können es nicht hier machen und dort nicht. Wir können es nicht bei den kleinen Ländern, mit denen wir nicht groß Beziehungen haben, dann immer nicht tun und bei den anderen zurück. Und ich glaube, zumindest teilweise hatte das Frau Baerbock zu Anfang auch ganz gut gemacht, immer mal wieder den Zeigefinger auch in China erhoben, auch in Russland erhoben. Wie langfristig erfolgreich, das ist nochmal eine andere Frage, aber diese Glaubwürdigkeit dabei rüberzubringen und das da nicht immer komplett wegzukuschen, denn wie Sie gesagt haben, auch China ist abhängig von der EU. Das ist ja nicht so, dass das immer nur One-Way-Street wäre.
Absolut. Gerade wenn es eben klimaneutral bis 2060 werden wird, wird das spannend. Ich würde mir wünschen, Herr Dr. Stratmann, dass Firmen wie Rolls-Royce in dem Industriekorps etwas mehr profiliert in Erscheinung treten in der deutschen Publizistik. Ich lese immer ThyssenKrupp, also ich bin Ruhrpott-Kind, ich lese das gerne. Ich lese auch immer VW und kriege jetzt die ganzen Geschichten und alle sind depressiv. Ich lese selten von Ihrer, das ist jetzt nicht als persönlicher Vorwurf gemeint, sondern ich lese selten Erfolgsgeschichten und ich fände es wichtig, wenn Sie dann auch innerhalb des Industriekonsortiums vielleicht etwas eine Akzentverschiebung einleiten dürfen, wenn ich das sagen darf. Vielleicht noch zum Abschied unserer Runde eine kleine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich bin vor kurzem einem Berufsbildungskolleg gewesen im Ruhrgebiet. Und es ging um Jugendliche, die eine Ausbildungsstelle suchten und in der EU, also in Deutschland, eine Ausbildungsstelle. Zum Beispiel als Mechatroniker, Stichwort Rolls-Royce Auto. So. Und es waren lauter Betriebe da, die alle gesagt haben, dank dieser hervorragenden EU, Sie haben das erwähnt, habt ihr nicht nur die Möglichkeit in unserer Automobilwerkstatt in Castrop-Rauxel, sondern wir geben euch 4 Wochen die Chance in der Automobilwerkstatt nach Paris, wo das Chaos herrscht, um jetzt ein Klischee herrscht natürlich nicht, oder ein Frickler in Paris, wie der arbeitet, wie der mit Autos umgeht, dass ihr einfach mal eine ganz andere Art, mit Autos umzugehen, sie zu reparieren, kennenlernt. Also eine hervorragende Geschichte. Erasmus Plus wird bezahlt, die IHK macht die Formulare, die Werkstatt in Castrop-Rauxel braucht das Ding nur unterschreiben, super. Und was die Attraktivität der EU zeigt an dem Punkt, was ich nicht wusste, vielleicht wissen Sie es, dass in China die Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen gravierend ist mittlerweile. Mir wurde in dem Berufsbildungskolleg von 40% berichtet. Und es gibt viele chinesische Jugendliche, die sich bewerben, in der EU und in Deutschland eine Ausbildungsstelle zu bekommen. Und die zahlen, das wusste ich überhaupt nicht, bis zu 10.000 Euro pro Ausbildungsplatz, um hier in Deutschland eine Ausbildung machen zu können. Und ich finde, wenn es ein Beispiel gibt dafür, dass die EU attraktiv ist, sogar noch für China, wo wir denken, die dominieren uns und wir sind bald abgemeldet und die werden der Weltmeister. 40% Jugendarbeitslosigkeit, die chinesischen Jugendlichen zahlen 10.000 Euro pro Ausbildungsplatz an die Humboldt-Stiftung in dem Wunsch, vielleicht bei Rolls-Royce, Power Systems, wherever, einen Ausbildungsplatz zu machen. Und ich finde, es gibt kein größeres Kompliment an die EU. Vielen Dank.
ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Alle Informationen zu unseren Studiengängen und Forschungsgebieten finden Sie im Internet unter zu.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sagen bis zum nächsten Mal.